Hallo, ich begrüße euch zu unserer vierteiligen Podcast-Serie Feminismus und Krieg. Zurzeit sind Kriege leider traurige Lebensrealität. Mitten in Europa, in der Ukraine, aber auch in Gaza, Israel und Libanon. Viele andere Konflikte sind dadurch in unserer Wahrnehmung in den Hintergrund gerückt. Aber es gibt sie, beispielsweise im Sudan. Ebenfalls in den Hintergrund rücken die Achtung der Menschenrechte und das internationale Völkerrecht. Ein feministischer Blick auf Krieg ist notwendig, um einen nachhaltigen Frieden überhaupt erst möglich zu machen. Im Krieg und in Konflikten sind Frauen oft in besonderer Weise betroffen. Und sie werden häufig von den Gegnern zu Opfern gemacht. Auch durch sexualisierte und reproduktive Gewalt. Gerade deshalb ist Solidarität innerhalb der feministischen Bewegung jetzt besonders wichtig. Und so stark unter Druck wie lange nicht mehr. All diese Aspekte wollen wir uns in unserer Reihe anschauen. In diesem ersten Teil geht es um sexualisierte Gewalt im Krieg. Deshalb an dieser Stelle auch eine Triggerwarnung. Wenn dich das Thema sexualisierte Gewalt stark herausfordert, höre diese Folge am besten mit einer vertrauten Person oder gehe direkt zu einer anderen Folge der Serie. Mein Name ist Bettina Ritter.
Voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Sexualisierte Gewalt im Konflikt in Sudan bedeutet vor allen Dingen Vergewaltigung, aber auch sexuelle Versklavung, Zwangsverheiratung und Verschleppungen. Das sind die Punkte, die wir hier dokumentiert haben. Und das bedeutet aber auch, wenn sich Frauen und Mädchen widersetzen, dass sie dann unter Umständen getötet werden von den Angreifern.
Franziska Ulm-Düsterhöft ist Fachreferentin für Afrika bei Amnesty International Deutschland.
Sexualisierte Gewalt bedeutet auch, dass sie eingesetzt wird im Konflikt, um Frauen und Mädchen zu erniedrigen und darüber Gemeinschaften zu zerstören und territoriale Gewinne zu erzielen und Kontrolle auszuüben über Bevölkerung und Territorien im Konflikt.
Soweit eine Definition von sexualisierter Gewalt in Konflikten, damit wir wissen, worüber wir sprechen, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen. Und noch eine Definition. Den Begriff sexuelle Gewalt finden wir häufig in Gesetzestexten und in vielen Debatten. FeministInnen verwenden aber eher den Begriff sexualisiert, um hervorzuheben, dass es sich um eine Gewaltform handelt, die sexualisiert wird und nicht ein sexueller Akt an sich im Vordergrund steht. Laut der Kinshasa-Erklärung von 2022, die Überlebende von sexualisierter Gewalt verfasst haben, gehören auch diese weiteren Taten zu sexualisierter Gewalt in Konflikten. Zwangssterilisation, Menschenhandel, aufgezwungene Mutterschaft, erzwungene Schwangerschaft, sexuelle Verstümmelung und vieles mehr. Es gibt zahlreiche Berichte über dokumentierte Fälle von sexualisierter Gewalt in Konflikten, beispielsweise aus Haiti, der Demokratischen Republik Kongo, Myanmar, Äthiopien, dem Sudan, dem Südsudan und der Ukraine. Franziska Ulm-Düsterhöft bezieht sich auf den Sudan. Allerdings gilt das, was sie erzählt, für viele Konflikte und Kriege. Soldaten, ganz überwiegend Männer, wenden sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen an. Und zwar nicht in Einzelfällen, sondern massenweise. Nicht-binäre oder Transpersonen bleiben in diesen Untersuchungen oft unsichtbar, da sexualisierte Gewalt in der Regel lediglich binär erfasst wird.
Amnesty geht davon aus, dass vor dem Konflikt bereits über 3 Millionen Mädchen und Frauen von sexualisierter Gewalt betroffen waren. Und jetzt im Zuge des Konfliktes ist die Zahl auf schätzungsweise 4,5 Millionen Mädchen und Frauen angestiegen. Das ist allerdings sehr schwierig zu sagen, dadurch, dass alle Infrastruktur, auch medizinische Infrastruktur zusammengebrochen ist und Mädchen und Frauen sich nirgendwo mehr hinwenden können und es keine offiziellen Meldungen von sexualisierten Übergriffen mehr gibt.
Franziska Ulm-Düsterhöft hat es gesagt. Opfer sind überwiegend Frauen und Mädchen. Männer und Jungen sind die Ausnahme. Sexualisierte Gewalt in Konflikten hat ihren Ursprung also in geschlechtsbasierter Gewalt. Und die gibt es in patriarchal geprägten Gesellschaften, in denen es ein Machtgefälle zwischen Männern und Frauen gibt, auch wenn Frieden herrscht.
Also Amnesty International benutzt den Begriff sexualisierte Gewalt als Kriegswaffe nicht mehr, weil er darüber hinwegtäuscht, dass sexualisierte Gewalt quasi ein inhärentes Problem in der Gesellschaft ist, das meistens schon vor Beginn des Konfliktes da war und das durch den Konflikt aber nochmal in brutalster Ausprägung meistens dann zum Vorschein kommt.
Diese Beobachtung hat auch Monika Hauser gemacht. Die Frauenärztin gründete 1993 die Frauenrechts- und Hilfsorganisation Medica Mondiale. Inzwischen ist die NGO mit ihren Partnerorganisationen unter anderem in Afghanistan, dem Irak, in der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und Liberia tätig. 2008 bekam Monika Hauser für ihre Arbeit den Alternativen Nobelpreis.
Was uns wichtig ist, zu sagen, ist immer wieder, diese Ursachen liegen nicht auf der individuellen, sondern insbesondere auf der strukturellen Ebene. Ich spreche von Friedensgesellschaften. Die Soldaten dann im Krieg, die brauchen keinen besonderen Befehl. Sie machen das, was sie auch in ihrer Friedensgesellschaft gemacht haben. Sie machen es nur jetzt unter der Maßgabe, dass es komplett straflos sein wird. Sie haben keine Bestrafung zu befürchten, wenn sie sehen, dass ihre Führung, ihre politische und militärische Führung, es stillschweigend toleriert. Das heißt, selbst wenn die Führung einen strategischen Gedanken in einem Kriegskontext haben sollte, weil sie weiß, wie massiv zerstörerisch sexualisierte Gewalt auf Gesellschaften, auf den Zusammenhalt in Gesellschaften, wie massiv zerstörerisch das wirkt, also wenn sie strategisch vorgehen will, muss sie keinen Befehl formulieren, unterschreiben, den Männern als Zettel überreichen. Sie kann einfach der Sache freien Lauf lassen.
Dass diese Taten komplett straflos bleiben, das hat Monika Hauser in den 1990er Jahren im Bosnienkrieg erlebt. 1992 setzte sich die Frauenärztin ins Auto und fuhr ins Kriegsgebiet, weil sie Berichte gesehen und gelesen hatte über sogenannte Vergewaltigungscamps. Die Art, wie darüber berichtet wurde und die Tatsache, dass es keinen Aufschrei und keine Initiative dagegen gab, schockierte sie. Vor Ort schloss sie sich mit Fachfrauen zusammen und gründete Medica Senica, ein Zentrum, das zur Anlaufstelle von kriegstraumatisierten Frauen wurde und ihnen medizinische und psychologische Hilfe anbot. Dabei lernte Monika Hauser, welche Wirkung sexualisierte Gewalt in Konflikten haben kann.
Natürlich kann sexualisierte Gewalt funktionalisiert werden. Sie kann funktionalisiert werden für bestimmte politische und militärische Ziele, weil sie so zerstörerisch ist auf Gesellschaften. Ganze Dörfer sind geflohen im Kosovo, als sie gehört haben, dass bestimmte militärische, paramilitärische Formationen in ihre Region kamen, von denen sie wusste, dass die bereits in Bosnien massenhaft vergewaltigt haben. Also allein das Wissen, dass die jetzt in der Region sind, reicht ja aus, dass ganze Dörfer geflohen sind. Also muss ich dieses Gerücht nur streuen oder muss diese Formation dahin schicken, dann hat sie sofort diese massive Auswirkung. Das ist die eine Ebene der Vertreibung und natürlich hat sie die massive Wirkung auf die tatsächliche Zerstörung von Individuen und Gesellschaften.
Warum eigentlich? Warum hat sexualisierte Gewalt in Konflikten so verheerende Auswirkungen, dass sie, wie Monika Hauser sagt, ganze Gesellschaften zerstören kann? Antworten dazu liefern die Ergebnisse einer Langzeitstudie, die Medica Mondiale im September 2024 veröffentlicht hat. Die Organisation hat dafür 200 Überlebende befragt, die vor mehr als 25 Jahren sexualisierte Gewalt im Kosovo erlitten hatten und danach Hilfe bei der Medica Mondiale Partnerorganisation Medica Giacova fanden.
Zu den wichtigsten psychischen Langzeitfolgen gehört sicherlich, dass über 70% aller Teilnehmerinnen Zeichen einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung aufweisen. 96% Kriterien für eine klinische Depression haben. Ein Drittel aller Teilnehmerinnen angab, innerhalb der letzten Woche Selbstmordgedanken gehabt zu haben. Das zeigt sicherlich auch, wie massiv das Leben immer noch von diesen Erfahrungen bestimmt ist. Zu den physischen Langzeitfolgen gehört auf jeden Fall, dass nahezu die Hälfte aller sagt, dass sie ihren Gesundheitszustand als wirklich sehr schlecht empfinden. Unter massiven Kopfschmerzen, Nackenschmerzen und Schmerzen in anderen Körperteilen leiden. Viele haben Bluthochdruck, Diabetes, Magenschmerzen, erkranken an Krebs. Über ein Drittel gab an, sich gynäkologisch-medizinischen Eingriffen unterziehen haben zu müssen. Und insgesamt kann man sicherlich sagen, dass es um einen anhaltend traumatischen Prozess geht. Also nichts, was einmal geschehen ist und dann ist es vorbei, sondern es ist ein anhaltend traumatischer Prozess, weil eben auch die sozialen Langzeitfolgen so massiv sind.
Soziale Langzeitfolgen. Damit ist gemeint, dass viele der kriegstraumatisierten Menschen wegen ihrer gesundheitlichen und psychischen Schädigungen nicht mehr arbeitsfähig sind und deshalb weiter in den Rückzug rutschen. Außerdem kommt es vor, dass die Überlebenden in ihrem Umfeld nicht auf Verständnis und Fürsorge, sondern auf das krasse Gegenteil stoßen. Sehr häufig werden sie gesellschaftlich ausgegrenzt.
Die Isolation nach sexualisierter Gewalt ist noch massiver als nach anderen Verbrechen, weil in unseren patriarchalen Gesellschaften, und ich sage bewusst unseren, weil es auch für eine vergewaltigte Frau in Deutschland immer noch schwierig ist, sich Hilfe zu holen, da sexualisierte Gewalt immer ein Stigma in patriarchalen Gesellschaften ist. Der Finger zeigt auf die betroffene Frau anstatt auf den Täter. Und anstatt alles dafür zu tun, dass die betroffene Frau wieder in die Mitte der Gesellschaft zurückkehren kann, weil sie ja massives Unrecht erlebt hat, wird genau sie ausgegrenzt. Umso dramatischer, wenn es sich um ein kollektives Verbrechen an vielen Frauen und Mädchen gehandelt hat, wie wir das in Kriegskontexten sehen. Das heißt, es wird eine große Gruppe ausgegrenzt, die das Gegenteil bräuchte, die Verständnis, Empathie, gute fachliche Unterstützung und ein soziales Umfeld bräuchte, wo sie sprechen können, wo sie gehört werden und wo eben nicht dieses Blame the Victim passiert.
Nicht selten wird sogar den Opfern die Schuld für die Tat zugeschrieben, nach dem Motto, du wirst es schon selbst so gewollt haben. Besonders ausgeprägt ist diese Haltung im Sudan.
Sudan hat eine gesellschaftliche Historie von sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Also bis vor wenigen Jahren war Vergewaltigung in der Ehe zum Beispiel auch noch erlaubt. Bis vor wenigen Jahren hatte der Sudan überhaupt keinerlei Konventionen ratifiziert, die Schutz von Mädchen und Frauen vor sexualisierter Gewalt in den Mittelpunkt stellen würden. Das heißt, hier war sexualisierte Gewalt bis vor kurzem noch rechtlich auch legitimiert. Dahingehend auch sogar, dass Frauen und Mädchen, die Opfer von Vergewaltigungen wurden, danach angeklagt werden konnten, sogar wegen außerehelichem Geschlechtsverkehr und dann auch sogar zum Tode verurteilt werden konnten. Diese Gesetzgebung wurde erst vor 3 Jahren geändert unter dem damaligen zivilen Premierminister, der jetzt aber nicht mehr in der Regierung ist, wie wir wissen.
Die Folge: Frauen, die im Sudan sexualisierte Gewalt erleben, sind meist auf sich allein gestellt. Sie werden ausgegrenzt, müssen fliehen und sind dann oft obdachlos als Vertriebene im Kriegsgebiet unterwegs, was sie zusätzlich vulnerabel macht für weitere Gewalttaten. Damit nicht genug. Viele werden durch die erlittenen Vergewaltigungen auch schwanger. Es überrascht nicht wirklich, dass die betroffenen Frauen und Mädchen im Sudan in dieser Lage wenig bis keine Unterstützung finden. Wie es dann für sie weitergeht, unter welchen Umständen sie ihre Schwangerschaft durchleben und schließlich ihre Kinder gebären, das hört ihr im zweiten Teil dieser Serie. Da geht es um reproduktive Gewalt in Konflikten. Der Titel der Folge: Schwanger sein im Krieg. Warum es das Unrecht der massenhaften sexualisierten Gewalt in Konflikten noch immer gibt, erklärt vielleicht auch, was nach dem Krieg mit Opfern und Tätern geschieht. Rechtlich gesehen ist sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel durch verschiedene Konventionen der Vereinten Nationen verboten. Außerdem verstößt sie gegen das Kriegsrecht und gegen die Menschenrechte. Aber nicht alle Länder haben diese Vereinbarungen unterschrieben oder ratifiziert. Der Sudan hat beispielsweise die UN-Frauenrechtskonvention ignoriert. In anderen Nachkriegsregionen wie Bosnien, Kosovo und Kroatien haben Aktivistinnen in den vergangenen 25 Jahren immerhin durchgesetzt, dass Überlebende sexualisierter Gewalt den Status von Kriegsüberlebenden haben und quasi mit Kriegsveteranen gleichgestellt sind und deshalb auch Anspruch auf Geld haben. Laut Monika Hauser etwa 230 Euro im Monat.
Das ist wirklich das Einzige, was es gibt und auch nur in den drei Ländern. Also man nennt das Reparations auf Englisch. Wir finden Entschädigung auf Deutsch dann den besseren Begriff als Reparationszahlungen. Aber diese Bewertung und politische und soziale Anerkennung ist kaum hoch genug zu schätzen. Daher ist es tragisch, dass wir das letztendlich erst in diesen drei Ländern haben und andere Rechte gibt es nicht in Nachkriegskontexten.
Die Täter, die Soldaten, die die sexualisierte Gewalt im Krieg ausüben, werden so gut wie nie zur Verantwortung gezogen, obwohl sexualisierte Gewalt im Krieg gegen das Völkerrecht verstößt und 2008 sexualisierte Gewalt gegen Frauen durch den UN-Sicherheitsrat als Kriegstaktik anerkannt wurde. Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, umgangssprachlich auch UN-Kriegsverbrechertribunal, gehörte zusammen mit dem Tribunal für Ruanda zu den ersten Gerichten seiner Art, die explizit Anklage wegen sexualisierter Gewalt in Kriegszeiten erhoben und geschlechtsspezifische Verbrechen wie Vergewaltigung und sexuelle Versklavung nach Gewohnheitsrecht definierten.
Ja, die rechtliche Aufarbeitung ist ein elementares Element der Stärkung für Frauen. Wir sehen aber, dass ja kaum weder beim Ad-hoc-Tribunal in Den Haag für Ex-Jugoslawien noch beim jetzigen ständigen Strafgerichtshof noch bei den deutschen Gerichten, wo nach dem Weltrechtsprinzip in Deutschland eben auch solche Verbrechen, Kriegsverbrechen verhandelt werden. Ich kann es an zwei Händen abzählen, die Prozesse, wo dann tatsächlich Täter verurteilt wurden und sich nicht die Zeuginnen dann auch instrumentalisiert gefühlt haben müssen, weil sie ihr schmerzvollstes Inneres nach außen gebracht haben, darüber berichtet haben, was ihnen geschehen ist und dann oft sogar ihre Glaubwürdigkeit noch in Zweifel gesetzt wurde.
Ein Erfolg gelang 2022 im weltweit ersten Prozess zu Staatsfolter in Syrien, wurde ein höherrangiger Ex-Mitarbeiter der Assad-Regierung unter anderem wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Syrien zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er wurde schuldig gesprochen, auch für den Straftatbestand der sexualisierten Gewalt. Maßgeblich an der Anklage beteiligt war die syrische Menschenrechtsanwältin Jumana Saif, die 2023 von der Heinrich-Böll-Stiftung mit dem Anne-Klein-Frauenpreis ausgezeichnet wurde. Allerdings ist das ein Einzelfall. Bisher stärkte die rechtliche Aufarbeitung das von Männern beherrschte System oft mehr, als dass sie den Geschädigten nutzte. Diese Instrumentalisierung von erlittener sexualisierter Gewalt und den Überlebenden kann man aktuell auch im Krieg zwischen Israel und der Hamas beobachten. Sachlich und differenziert über den Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen zu sprechen, ist angesichts der extrem polarisierten Debatte wichtiger denn je. Obwohl dies nicht immer leicht fällt. Auch für diese Folge war es nicht einfach, InterviewpartnerInnen zu finden, die sich exponieren wollten. Die Realitäten, Analysen und Forderungen der Menschen, die akut von der Gewalteskalation in Israel, Palästina und der Region betroffen sind oder professionell in diesem Kontext arbeiten, drohen schnell in den Hintergrund zu rücken. Ebenso wie die dringend nötigen Lösungen. Das Leid einer einzelnen Person in diesem Krieg relativiert nicht das Leid einer anderen Person, die ebenfalls von diesem Krieg betroffen ist. Dabei bieten die folgenden Einblicke nur Ausschnitte eines komplexen Bildes zu einem konkreten Zeitpunkt. In diesem Fall September und Oktober 2024. Maja Lecker ist stellvertretende Chefredakteurin der englischsprachigen Ausgabe der israelischen Tageszeitung Haaretz. Ich erreiche sie in Tel Aviv am 8. Oktober, einen Tag nach dem Jahrestag des Massakers der Hamas beim Nova Musikfestival in Israel mit 1139 Toten. Seitdem berichten sie und ihre ReporterInnen über sexualisierte Gewalt in dem Konflikt.
There are several incidents that were brought up.
Es gab mehrere Vorfälle, die in israelischen Medienberichten und auch in zwei separaten UN-Berichten und Untersuchungen von einigen Nichtregierungsorganisationen erwähnt wurden. Meistens handelt es sich um Vorfälle, die sich in der Nähe des Nova Musikfestivals ereignet haben. Frauen und Männer wurden während des Massakers von militanten Hamas-Kämpfern sexuell missbraucht. Ich glaube, der bekannteste Bericht über einen Übergriff auf eine israelische Geisel ist der von Amit Susana, der auch in einem Artikel der New York Times erwähnt wurde. Die meisten Fälle beruhten auf Zeugen, die diese Dinge entweder gesehen oder gehört haben, oder auf Berichten von Ärzten, die die Leichen gesehen haben.
The doctors that dealt with the bodies.
Um den Report der UN-Sondergesandten für sexualisierte Gewalt in Konflikten, Pramila Patten, gab es eine heftige Kontroverse. Pattens Mandat umfasste keine Untersuchungen. Das heißt, der Bericht stützt sich auf Aussagen von Zeugen und Zeuginnen, die ihr zugänglich gemacht wurden. Dem Papier wird vorgeworfen, dass die ZeugInnen teilweise aus umstrittenen und stark pro-israelischen Organisationen kämen, dass es um Indizien und nicht um Beweise gehe und dass die Formulierungen sehr vage seien. Es ist wohl berechtigt, Kritik an nicht gesicherten Informationen zu äußern. Allerdings hagelte es auch für Journalistinnen und Journalisten, die über diese nicht gesicherten Informationen berichteten, teilweise harsche Kritik. Angefeuert vor allem wohl durch einen Bericht in der New York Times mit dem Titel Screams Without Words – How Hamas Weaponized Sexual Violence on October 7th vom 28. Dezember 2023. Dort wird behauptet, sexualisierte Gewalt sei von der Hamas am 7. Oktober systematisch als Waffe eingesetzt worden. Außerdem stützt sich der Artikel auf Quellen, die aus Indizien schließen, dass es Vergewaltigungen gegeben habe. Diese Angaben wurden später durch eine Cross-Recherche anderer Medien in Zweifel gezogen. Aber da war es schon zu spät, so Maja Lecker.
But I think on a lot of what became problematic about this is the fact that Israeli officials.
Was daran problematisch wurde, ist die Tatsache, dass israelische Beamte und nicht nur Beamte, sondern auch Aktivisten, Diplomaten und auch viele israelische Medien das als Argumentationshilfe bei den Vereinten Nationen verwendet haben. Oftmals waren sie bei der Darstellung der Fakten nicht sehr vorsichtig und benutzten sie einfach als Propaganda, als antipalästinensische Propaganda. Die Tatsache, dass die UN-Sonderbeauftragte für sexuelle Gewalt bei Konflikten, Pramila Patten von den Vereinten Nationen, obwohl ihr Bericht Beweise für sexuelle Gewalt enthielt, sagte, dass die israelische Regierung es ihrem Team sehr schwer machte, mit Menschen zu sprechen, die für den Bericht hilfreich gewesen wären. Und wissen Sie, es wurde sehr schnell zu einer Konversation, bei der man, wenn man glaubt, dass es am 7. Oktober sexuelle Gewalt gab, pro-israelisch ist. Und wenn man pro-palästinensisch ist, dann muss man diese Beweise diskreditieren. Ich denke, das ist eine sehr ungesunde Diskussion, die wir führen.
And I think that's a very unhealthy conversation to have.
Ungesund, weil es auf perverse Art und Weise die Aufmerksamkeit weg von den Überlebenden lenkt, mit gravierenden Folgen für sie.
I think that from what we know, you know, from victims of sexual violence, not only conflict related, but
ich glaube, nach dem, was wir von Opfern sexueller Gewalt wissen, nicht nur im Zusammenhang mit Konflikten, sondern auch aus der Vergangenheit, ist es einfach weniger wahrscheinlich, dass sie sich beschweren. Und wenn sie es doch tun, ist es unwahrscheinlicher, dass sie den offiziellen Weg einschlagen und tatsächlich aussagen. Das macht sie anfällig für Schikanen im wirklichen Leben. Selbst wenn sie sich nicht in ihrem eigenen Namen äußern, neigen die Leute dazu, nach ihnen zu suchen und sie zu belästigen. Es wird für die Betroffenen immer schwieriger, sich zu outen, was natürlich für sie selbst ein Problem darstellt, aber auch für die Zukunft, wenn wir darüber nachdenken, ob diese Dinge jemals vor einem israelischen oder einem internationalen Gericht landen werden. Letztlich müssen Menschen sich sichtbar machen, Beweise liefern. Und wenn sie das nicht tun, dann enden wir in dieser Schleife, in der Leute sagen, dass es nicht passiert und das immer wieder behaupten.
We end up in this loop where people that said this didn't happen can keep on saying that.
In der israelischen Gesellschaft werde insgesamt wenig über sexualisierte Gewalt gesprochen. Im derzeitigen Konflikt nehme das einen politischen Zug an, berichtet Maya Lecker.
There's this idea that their people don't do these things.
Es gibt diese Vorstellung, dass ihre Leute so etwas nicht tun. In Israel ist das ein sehr dominantes Argument. Man sagt, dass die Israelis im Gegensatz zu anderen Armeen oder zu Hamas so etwas nicht tun. Und zunächst einmal denke ich, dass das nicht nur nicht stimmt. Wir wissen, dass seit den Berichten über sexuelle Übergriffe im Falle palästinensischer Gefangener und auch von Berichten von Frauen im Westjordanland in Hebron, die sich über sexuelle Übergriffe beschwert haben. Der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen, ist nicht nur für die PalästinenserInnen, sondern auch für die Israelis selbst enorm. Und dabei geht es nicht nur um Übergriffe im Kontext dieses Konfliktes. Es entsteht eine Gesellschaft, in der diese Dinge ungestraft bleiben. Und das ist niemals gut.
You get a society where these things go unpunished. That's never good.
Im September 2024 wurden Berichte des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte veröffentlicht, in denen eine dramatische Verschlechterung der Haftbedingungen für palästinensische Männer, Frauen und Kinder in israelischem Gewahrsam seit den Angriffen vom 7. Oktober und der so wörtlich Eskalation der Feindseligkeiten in Gaza beschrieben wird. In einem Statement der UN-Sonderbeauftragten Pramila Patten heißt es, diese sehr beunruhigenden Berichte über sexuelle Gewalt und andere unmenschliche und erniedrigende Behandlungen könnten sexualisierter Folter gleichkommen, die an palästinensischen Männern und Frauen verübt wird. Maya Lecker sieht einen Rückschritt in der Art und Weise, wie öffentlich über sexualisierte Gewalt gesprochen wird. All die Fortschritte, die die israelische Gesellschaft gemacht habe, wenn es um das Thema sexualisierte Gewalt geht, seien jetzt im Konflikt vergessen. Der hart erkämpfte Grundsatz, dass man den Opfern erst einmal Glauben schenkt, wenn sie sich äußern, scheint nicht mehr zu existieren. Auch FeministInnen tappen in diese Falle, beobachtet Maya Lecker.
I can say that as a person living through this conflict.
Ich kann sagen, dass ich als eine Person, die diesen Konflikt erlebt, ich meine, ich wurde in diesen Konflikt hineingeboren, aber auch als eine Person, die sehr links steht, mit der Lektüre feministischer Denkerinnen aufgewachsen bin. Und manchmal würde ich sagen, dass ich eine radikale Linke bin. Es ist sehr enttäuschend zu sehen, wie schnell einige feministische Denkerinnen und Rechtswissenschaftlerinnen jeden anderen Aspekt des Lebens beiseite schieben, außer der Frage, ob ich pro-palästinensisch bin oder nicht. Ich stimme zu, dass es Kontext für alles gibt und dass das wichtig ist. Aber ich denke, dass es fast unmöglich geworden ist, dieses Gespräch mit vielen Leuten zu führen, die wirklich, solange ich mich erinnern kann, die führenden Stimmen zu diesen Themen waren. Die Tatsache, dass die Leute alles tun, um diese Opfer zu diskreditieren, nur damit sie etwas über Israel oder die israelische Regierung oder Kolonisatoren und Kolonisierte sagen können, ist ein Problem.
Ähnlich äußert sich die palästinensische feministische Aktivistin Samah Salaime. Sie kritisierte in einem Artikel, dass alle BürgerInnen nach dem Grauen vom 7. Oktober dazu gedrängt wurden, öffentlich eine Seite einzunehmen, zu unterstützen oder zu verurteilen, dafür oder dagegen zu sein. Sie schrieb, Diese Sprache, die wir aus dem Werkzeugkasten des Patriarchats so gut kennen, ist auch in die feministischen Hochburgen eingedrungen. Noch unter Schock stehend waren jüdische und palästinensische Feministinnen gezwungen, Stellung zu beziehen, zu glauben oder zu leugnen, dass jüdische Frauen während des von der Hamas geführten Angriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober Opfer sexueller Gewalt wurden. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas in Gaza stellte inzwischen auch weltweit feministische Solidarität vor eine Zerreißprobe. Wie genau, das hört ihr in der dritten Folge unserer Podcast-Reihe. Dann geht es um solidarisch sein trotz Krieg. Maya Lecker wünscht sich mehr öffentliche Solidarität und dass die Gesellschaft die Debatte wieder auf die Überlebenden konzentriert.
We should be making sure that we are thinking of.
Wir sollten sicherstellen, dass wir bei konfliktbezogener sexueller Gewalt genauso denken, wie wir es in anderen Fällen gelernt haben. Wir haben so viele Fortschritte gemacht. Israel hat sehr fortschrittliche Gesetze in Bezug auf geschlechtsspezifische Gewalt. Und in diesen Fällen wird das alles beiseite geschoben, was nicht sein sollte. Und ich denke, dass auch sehr viel für eine feministischere Diskussion spricht, dass es nicht zu einer Diskussion zwischen Männern darüber wird, wer wessen Nationalstolz verletzt hat oder ähnliches. Wir müssen den Fokus auf die Menschen richten, die verletzt wurden, und darauf, unsere Kinder, unsere Soldaten und eigentlich die ganze Gesellschaft darüber aufzuklären.
Our kids, our soldiers, everybody in society, really.
Aufklärung tut Not, das meint auch die Gründerin der Frauenrechtsorganisation Medica Mondiale, Monika Hauser. Sie formuliert aber auch Erwartungen an die deutsche Regierung. Eine feministische Außenpolitik müsse vor allem langfristige Hilfen für die Überlebenden sexualisierter Gewalt zusichern. Für Organisationen, die mit dem Ziel arbeiten, dass sich insgesamt die Verhältnisse in Nachkriegsländern verändern.
Wir sprechen davon, dass diese Unterstützung eine Generation mindestens umfassen muss. Wir wollen ja einerseits die Überlebenden unterstützen, wir wollen aber auch eine gesellschaftliche Transformation erreichen, dass es nicht immer wieder zu neuen Gewaltausbrüchen kommt, dass sich an den patriarchalen, rigiden Strukturen etwas verändert. Dafür muss das langanhaltend angelegt sein. Und ich möchte nochmal betonen, dass diese FrauenrechtsaktivistInnen und Organisationen oftmals die einzigen sind, die Überlebende überhaupt diese feministisch ausgerichtete Form von Unterstützung zukommen lassen. Sie also das für den Staat und für die Gesellschaft erledigen, ja?
Monika Hauser betont die Langfristigkeit, weil sexualisierte Gewalt nicht mit dem Ende eines Kriegs endet. Auch vor und nach dem Krieg gäbe es enorm viel Gewalt. Politik und Justiz müssten ein Verständnis dafür bekommen, dass sexualisierte Gewalt in Gesellschaften ein Kontinuum sei. Dazu brauche es mehr Forschung, so die Menschenrechtlerin. Auch zum Thema transgenerationales Trauma. Die Bundesregierung könne laut Hauser auch auf einem weiteren Gebiet mehr tun als bisher.
Die Bundesregierung kann speziell aufs Auswärtige Amt mit einer feministischen Außenpolitik ganzheitliche Maßnahmen zur Bekämpfung von sexualisierter Gewalt gestalten, nämlich geschlechtergerechte Friedensverhandlungen und Prozesse zu gestalten. Wir haben zum Beispiel im Dayton sogenannten Friedensverhandlungen damals für Bosnien und Herzegowina gesehen, es kamen einfach keine Frauen vor. Frauen saßen nicht mit am Verhandlungstisch. Und so kamen auch die Themen der Frauen nicht vor.
Aber es geht auch anders. In Kolumbien zum Beispiel saßen 2014 Frauen mit am Tisch bei den Verhandlungen zwischen Regierung und der größten Guerilla FARC-EP. Ihr Ziel damals? Wahrheitsfindung, Strafverfolgung, Entschädigung und Nichtwiederholung. Wie das umgesetzt wurde und was es gebracht hat, das ist das Thema der vierten Folge, geschlechtergerechter Frieden. Das war die erste Folge unserer vierteiligen Podcast-Reihe Feminismus und Krieg. Wenn ihr euch weiter mit dem Thema beschäftigen wollt, hört doch gleich in den zweiten Teil rein. Da geht es um Schwangersein im Krieg und wie schwangere Frauen im Konflikt schikaniert werden, wie eine sichere Geburt kaum möglich ist und in welche Situationen Frauen geraten, die durch Vergewaltigung im Krieg schwanger geworden sind. Alle Episoden von Our Voices, Our Choices und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl hören und abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast@böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.